But I want to personally congratulate CNN's Caitlin Collins on receiving her award. It was all about me. It's a fake. She shouldn't get the award. It was a fake, but I didn't mind. I said, Caitlin, congratulations. But it was fake. There's no question about it. But she's a young, attractive woman. She never smiles. I said, Caitlin, do you have a smile? Smile. You have a nice position. You're at CNN Fake News. You should be a happy person. So smile, Caitlin. Just smile.
Martin, was hören wir da?
Wir hören hier Donald Trump beim traditionellen Dinner der Korrespondenten, die aus dem Weißen Haus berichten. Das ist ein Gala-Anlass in Washington. Und an diesem Gala-Anlass attackiert Donald Trump Caitlin Collins, die eine Moderatorin und Reporterin von CNN ist. Und Collins hat da einen Preis bekommen für eine sehr gut recherchierte Story zum Clash zwischen Donald Trump und Volodymyr Zelensky im Weißen Haus vor anderthalb Jahren. Und Trump nun behauptet, das sei alles erlogen. Er kritisiert Collins vor den versammelten Journalisten und fordert sie auf, sie soll doch mal lächeln, das Leben sei doch so gut zu ihr. Das ist also schon sehr stark, was der Präsident da gegenüber dieser jungen Reporterin sagt.
Es ist Mittwoch, der 29. Juli 2026 und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast und Tagesanzeiger der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Es freut mich, den Martin Kilian zu begrüssen. Der Martin ist langjähriger USA-Korrespondent vom Tagesanzeiger und lebt in Charlottesville, Virginia. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort international vom Tagesanzeiger. Guten Tag, Martin.
Guten Tag, Christoph.
Martin, der Trump und die Medien, das ist ja seit langem eine recht leidige Geschichte. Wieso eigentlich?
Naja, das ist natürlich schon mal deshalb leidig, weil Trump ein schwieriger Mensch ist und der Umgang mit ihm ist also auch entsprechend schwierig für die Medien. Trump, wie wir wissen, lügt, er stichelt. Er kann es nicht lassen, dass er andauernd Journalistinnen und Journalisten beleidigt. Und insgesamt muss man hinzufügen, dass Trump und die Administration, der er vorsteht, die Journalisten verachten. Sie verachten auch den Journalismus insgesamt. Sie klagen gegen Journalisten, sie versuchen, sie einzuschüchtern. Und wie du weißt, Christoph, am weitesten gehen ist das im Pentagon, wo also Journalisten auch ihre Arbeitsplätze verloren haben. Und insgesamt ist der Umgang mit Trump extrem schwierig. Ich kann mich nicht in meinen vielen Jahren in diesem Beruf erinnern, jemals einen Präsidenten erlebt zu haben, der auf solche Art und Weise gegen Journalisten vorgegangen ist und auch sie versucht einzuschüchtern.
Wir haben am Anfang einen Ausschnitt gehört von Trump seiner Rede bei dem traditionellen Dinner von den Korrespondenten, die im Weißen Haus arbeiten. Zuerst einmal, was ist da für ein Anlass?
Naja, das ist ein gesellschaftlicher Anlass in Washington. Das soll eigentlich der Höhepunkt des gesellschaftlichen Lebens der White House Correspondents sein, die also alle zusammen in der White House Correspondents Association zusammengefasst sind. Und diesmal war dieses Treffen, nachdem es ja im April abgesagt wurde, wegen eines Mordversuchs im Hilton in Washington. Nun wurde es wieder aufgelegt im Waldorf Astoria in Washington.
Bist du auch schon mal an so einem Korrespondentendiner gewesen, Martin?
Nein, ich war zwar im Weißen Haus akkreditiert und durfte da auch rumwandern, aber bei einem Dinner war ich nicht. Das ist vor allen Dingen eine Bühne, Christoph, für die amerikanischen Kollegen, für die, die also Tag ein, Tag aus wirklich im Weißen Haus arbeiten, die da auch einen Arbeitsplatz haben. Und das ist also eigentlich, wenn man es richtig machen würde, ein schöner Anlass, wo man also sich auch austauschen kann. Aber es ist schon jeher in die Kritik gekommen und jetzt, finde ich, sollte man eigentlich nach dem Vorfall mit Donald Trump, sollte man eigentlich diese Gala-Treffen überhaupt nicht mehr stattfinden lassen.
Eigentlich haben die meisten amerikanischen Präsidenten kein besonders entspanntes Verhältnis zu den Medien, zu der Presse. Das hat auch für den Joe Biden gelten oder auch für den Barack Obama oder für den Ronald Reagan noch weiter früher. Ist es darum nicht einfach normal, wie der Trump mit den Medien umgeht?
Nein, auf gar keinen Fall. Natürlich, wie du schon sagst, es ist immer ein schwieriges Verhältnis gewesen, aber Trump überschreitet ganz klar Grenzen hier. Er respektiert die Medien nicht als zentralen Bestandteil der amerikanischen Demokratie. Und das ist ja auch in der Verfassung verankert, im ersten Zusatz zur Verfassung. Die Meinungsfreiheit in den USA wird dadurch geschützt, das Recht wird garantiert. Und dieser Verfassungszusatz legt eben fest, dass man sich frei und ohne staatliche Zensur ohne Versammlungsbeschränkung oder Pressezensur äußern kann. Trump respektiert das nicht. Wie du sagst, das war immer etwas schwierig, auch unter Obama und Biden und sicherlich unter Ronald Reagan. Aber es gab bestimmte Anstaltsregeln und die werden bei Trump einfach nicht eingehalten. Also wenn man sich den Auftritt von Trump bei diesem White House Correspondents Dinner in Washington anguckt, dann muss man sagen, dass eigentlich alle Regeln des Anstands und auch alle Normen da verletzt worden sind. Also ich habe mich sogar ein bisschen geschämt über das Verhalten der Journalisten, die da dabei saßen, ohne sich zu rühren. Ein Kommentator hat gemeint, warum ist es eigentlich nicht so, dass einer dieser beleidigten und disrespected Journalists einfach mal aufsteht, ins Mikrofon ergreift und zu Donald Trump schaut und sagt, what the fuck is wrong with you? Das wäre eigentlich eine gute Reaktion gewesen.
Lassen wir nochmal rein, der Auftritt von Trump.
But of course, this evening, it's really all about the fake news media and your handling of prizes, writing and producing and performing made-up stories like the Academy Awards. You know, Academy Awards used to be the epitome of ratings. Outside of the Super Bowl, it got the second most ratings. Now it's down in the dumps. Nobody wants to watch it anymore because they took on Trump. They hit me all night long. They hit me. The winner is so-and-so. I want to talk about Donald Trump. I hate this man. Nobody wants to hear this stuff, right, Peter? Nobody wants to hear. You ever see the ratings? They used to have 48 million people. Now they have two people watching.
Der Trump redet also da vor allem von Fake News und nicht von Medien.
Ja, das ist richtig. Natürlich sind für ihn alle Medien Fake News und er wettert hier auch gegen die Oscar-Verleihung. Und was hier zum Vorschein kommt, ist eben, dass Trump überhaupt keine Kritik aushält. Er wehrt sich mit Hand und Fuß dagegen, dass man ihn auch mal kritisiert und er sagt, die Ratings der TV-Sender sind also alle fake, die News sind fake. Er sollte sich natürlich vor allen Dingen mal in die eigene Nase fassen, weil seine Ratings wirklich im Boden sind. Aber das tut er natürlich nicht. Unter anderem hat Trump in seiner Rede auch Jake Tapper kritisiert, ein Moderator und Reporter von CNN, und ihm natürlich wie bei allen anderen vorgeworfen, dass er Fake News produziert.
But some people say that Jake Tapper is a great investigative reporter in D.C., and that's why after moderating our debate, it only took him 1 year to break the story that Joe Biden might possibly have suffered from cognitive decline. It took him 1 year. He wrote a book about how great he was mentally, not too good.
Das ist also Donald Trump nochmal, wie er über Jake Tapper herzieht, der ja auch, wie wir wissen, die Debatte zwischen Biden und Trump moderiert hat. Also jene Debatte, bei der Biden dann wirklich zusammengebrochen ist mental. Und Trump lässt sich's nicht entgehen, hier nochmal richtig auf Jake Tapper rumzuhacken. Das Ganze war sehr unschön und auch die Witze, die Trump bei seiner Rede, die also ausgeufert hat, über eine Stunde oder fast eine Stunde lang war. Auch die Witze, die Trump gemacht hat, die sind also völlig fehlgeschlagen. Das war eine furchtbare Veranstaltung. Und wie gesagt, ich habe mich nur gewundert, dass niemand aufgestanden ist und ihm gesagt hat, er sollte seinen Mund halten.
CNN hat auf dem Trump seinen Angriff auf Caitlin Collins reagiert. Wir haben am Anfang gehört, wie der Trump die Journalistin von CNN mindestens kritisiert hat. Und CNN hat sich im Statement hinter die Journalistin gestellt. Auch Caitlin Collins selber hat reagiert, und zwar in der Daily Show beim Jon Stewart.
In terms of my reaction, I've always felt this. Regardless of who's the president, whether it's Joe Biden, Donald Trump, those are the two I've covered. It's really not about me. And I don't want it to be about my reaction. And so I think if you let it become about that, then it becomes a back and forth between the two of us. And instead, I think it's more effective to remind people in those moments when he is insulting me or when he is criticizing me about the question I asked or the reporting that I did that he was so angry about in this moment, and the fact that I got an award for it really bothered him clearly. And so I just think in those moments, it's important to put the reminder back on the work, on the question, and on the non-answers that we get.
Martin, was sagt da Caitlin Collins zum verbalen Angriff von Trump auf sie?
Ja, sie sagt also, dass es keinen Sinn macht, das auf sich selber zu beziehen. Sie weist das einfach ab. Es geht eigentlich hier nur um ihre Arbeit. Und sie möchte auf gar keinen Fall, dass sie selber zum Thema wird. Sie sagt, sie hätte also ähnlich auch reagiert, wenn das bei beiden passiert wäre. Sie ist einfach super professionell bei der ganzen Sache und weist eben diesen Angriff von Trump auf ihre Person, der ja auch sexistisch ist, muss man dazu sagen, den weist sie klipp und klar und sehr, sehr intelligent zurück.
Du beurteilst die Reaktion also positiv?
Auf jeden Fall. Wie gesagt, ist sehr professionell. Caitlin Collins lässt sich überhaupt nicht beirren von Trump. Sie sagt übrigens auch bei Jon Stewart, also bei dem Komiker, wo sie also aufgetreten ist, am meisten sei ihr aufgefallen, dass es während Trumps Rede so ruhig gewesen sei im Saal. Also, und da muss man dazu fügen, dass ich das, wie gesagt, sehr beschämend fand. Also hier hat der Präsident wirklich Normen verletzt. Er hat gerade auch auf Caitlin Collins rumgehackt, ja, und die Journalisten saßen betreten da, haben auf ihre Handys drauf gestarrt, anstatt dass sie aufgestanden wären und wären aus dem Saal gegangen oder, wie ich vorhin schon sagte, was eben jemand, ein Kommentator vorschlug, dass sie Anna aufgestanden wäre, hätte Trump ins Gesicht gesagt, what the fuck is wrong with you? Das ist leider nicht passiert und ich muss sagen, ich habe mich sogar ein bisschen geschämt für diese sehr, sehr, sehr zurückhaltende und auch feige Reaktion der Journalisten des Weißen Hauses.
Hat die Frau Collins aufs Gleiche hinweisen wie du jetzt, was sie gesagt hat, es ist so ruhig in dem Saal?
Ja, natürlich. Das war natürlich klar ersichtlich, dass viele der Journalisten peinlich berührt waren. Aber das Problem ist natürlich, dass nur wenige aufmucken. Selbst die, die Trump verklagt hat, also hervorragende Journalisten beim Wall Street Journal, gegen die Trump und gegen das Blatt hat Trump ja Klage eingereicht. Also Josh Dorsey, der damals die Verbindung von Trump zu Epstein unheimlich toll rausgearbeitet hat in einem Artikel im Wall Street Journal und der dafür einen Preis gekriegt hat. Selbst der schüttelt die Hand von Donald Trump dann auch noch bei der Preisverleihung. Also man muss sich ja wirklich nicht alles bieten lassen.
Aber wie erklärst du das Verhalten?
Christoph, das ist das Problem des sogenannten Access Journalism. Also die Korrespondenten im Weißen Haus haben allesamt Angst vor Verlust des Zugangs. Sie haben Angst vor Verlust von Quellen, die mit ihnen dann nicht mehr reden würden. Und das ist natürlich ein professionelles Dilemma. Lieber kuschen sie dann, anstatt wirklich gegen das vorzugehen, was hier gegen sie unternommen wird. Und klipp und klar zu sagen, Moment mal, der Präsident hier missbraucht die Macht, die er hat gegenüber den Medien. Und da kommt natürlich noch was anderes dazu, Christoph. Trump missbraucht die Medien ja auch für seine Verlautbarung. Jeder Furz, den der Präsident lässt, wird also ganz groß in den Medien verbraten, auch wenn er sinnlos ist, auch wenn er absurd ist, auch wenn er surreal ist. Trotzdem wird er berichtet, man überlegt, was der Präsident damit meint. Und manchmal gibt's eben überhaupt nichts zum Überlegen, sondern das ist einfach Irrsinn und Wirrsinn, was hier von Trumps Seite kommt. Das beste Beispiel für das, was ich eben sage, ist der Iran-Krieg.
Ja, wie zum Beispiel da, wo der Trump wieder mal den grossen Sieg über den Iran verkündet hat.
So they had a navy with 159 ships and now every ship is blown to pieces and lying at the bottom of the water. They had an air force, lots of planes, and they don't have any planes. They don't have any anti-aircraft. And their leaders are all dead. So I think we won.
Also, alle Schiffe versenkt, alle Flugzeuge zerstört, alle Anführer von den Iranern tötet. Martin, wir wissen, mit der Realität hat das nicht allzu viel zu tun, wenn man sieht, wie der Iran immer noch agiert. Trotzdem bringen die Medien alles, was der Trump sagt, und das oft ohne das kritisch zu hinterfragen.
Ja eben, das war ja die Kritik, die ich eben angebracht habe. Man kann allerdings zur Verteidigung der Medien einfach mal sagen, dass Trump, kennst du ja den Begriff flooding the zone with shit, also Trump macht 24 Stunden lang seinen Medienauftritt, selbst nachts greift er ja zu seinem True Social Account und bringt dann wirklich irgendwelchen Unsinn. Er überflutet die Medien mit seinen Statements und die Medien bringen dann tatsächlich auch alles. Und natürlich, wo das Ganze hochgefährlich wird und auch sehr, sehr fragwürdig wird, ist, wenn dadurch Märkte manipuliert werden durch gezielte Infos der Journalisten. Also du erinnerst dich, Christoph, während des Iran-Krieges, wenn der Ölpreis mal wieder sehr hoch gegangen ist und die Börse ein bisschen abgestürzt ist, dann hat Trump sich gemeldet, ja, wir haben hier ganz große Friedensverhandlungen und alles sieht prima aus, die Leute in Teheran sind klasse, mit denen kann man reden, mit denen möchte ich mal ein Bier trinken, alles herrlich.
Wir trinken kein Bier, Martin.
Okay, dann vielleicht einen Tee, ich trinke mit ihnen mal einen Tee. Und mir ist das besonders aufgefallen am Beispiel des Axios-Journalisten Barak Ravid. Axios ist eine eigentlich sehr gute Webseite, die sehr informativ ist und eben auch sehr viel über das Weiße Haus berichtet. Und Trump greift eben dann, wenn, wie gesagt, der Markt mal wieder abzustürzen droht oder der Ölpreis durch die Decke geht, zum Telefon und ruft den Axios-Journalisten Barak Ravid an und sagt, hallo Barak hier, also man soll sich keine Sorgen machen, wir haben sehr gute Verhandlungen, wie gesagt, morgen trinke ich Schwarztee mit den Iranern. Und der Barak Ravid schreibt es dann ein paar Stunden später auf Axios und dann gehen die Märkte wieder hoch und der Ölpreis geht wieder runter und das ist, it's really shitty. Und man sollte sich mal überlegen, ob man das nicht etwas filtert. Aber man muss sagen, Trump hat das super geschickt gemacht. Also er hat immer wieder an entscheidenden Stellen dieses Krieges eingegriffen, hat die Märkte beruhigt, auch wenn seine Statements überhaupt keine Basis hatten. Er hat also einfach auch Zeug behauptet. Und natürlich haben wir dann die absurde Situation gehabt, dass der Sprecher des Regimes in Teheran sagte, nö, wir trinken keinen Tee mit Herrn Trump, das stimmt alles so überhaupt nicht, ja, und so weiter und so fort. Und natürlich, was hier noch dazu kommt, ist, dass die Medien sich nicht nur benutzen lassen, um die Märkte zu beeinflussen, sondern meines Erachtens die Medien, einige Medien machen auch Sane-Washing. Also sie attestieren Trump, dass er völlig klar im Kopf sei, obwohl er das oft nicht ist. Und sie machen das. Die lassen sich einspannen von Trump, obwohl Trump Dinge über sie, die Medien, sagt, die nicht stimmen und die beleidigend sind und die ein US-Präsident nicht so sagen sollte.
Ja, und so Äußerungen gibt es doch wirklich zahlreiche. Wir haben da mal eine Zusammenstellung gemacht.
When you report fake news, which CNN does a lot, you are the enemy of the people.
You're a terrible person and a terrible reporter.
So nasty. They're so nasty. They're so evil. Boy, these people are bad. What a group of people we have. What a group of dishonest scum we have. They're a bunch of phony lowlifes.
They have fake sources. Or they don't have sources. I think they make most of it up. They really are the enemy of the people.
Martin, wir haben vorher vom Sane-Washing geredet. Aber wieso machen die Journalisten Sane-Washing angesichts von denen doch sehr aggressiven Äußerungen? Der Trump redet davon, dass Medien den Feind sagen vom Volk.
Naja, also zum Teil, Christoph, habe ich es ja versucht vorhin zu erklären. Es geht also um diesen Access Journalism, also Zugang zu Quellen, Zugang zu Regierungsvertretern. Und vielleicht spielen da auch noch die Verleger eine Rolle. Aber wo das Ganze natürlich besonders schlimm wird, also du hast jetzt diese Beispiele von beleidigenden Aussagen von Trump gegenüber Journalisten gezeigt, das ist also ziemlich starker Tobak hier. Wo das Ganze besonders schlimm wird, ist es bei Trumps Verhalten gegenüber Journalistinnen. Und da hast du eben jetzt auch bei dem Dinner am letzten Freitag im Waldorf Astoria einen Fall gehabt, wo eine Journalistin des Wall Street Journal einen Preis gekriegt hat für ihre Berichterstattung über Trump. Und die Frau musste also wirklich ihr Zuhause verlassen, nachdem Trump sie kritisiert und ihre Adresse verbreitet hat. Und sie hat dann Todesdrohungen erhalten. Und das ist also wirklich eine ganz schlimme Art und Weise, wie Trump gegenüber Frauen auftritt. Es gibt also viele Beispiele für seine Misogynie, für seine Frauenfeindlichkeit. Wir haben gehört, was er über Caitlin Collins gesagt hat. Dann hat er die New York Times-Journalistin Katie Rogers, eine hervorragende Kollegin, die hat er einfach als hässlich, als ugly bezeichnet. Er hat die Journalistin Kristen Welker als Darling bezeichnet und in einem Fall hat er sogar also eine Journalistin, die ihn gefragt hat, an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One beleidigt, indem er sagte, quiet piggy, seien Sie doch ruhig, Schweinchen. Und das sagt er zu einer erwachsenen, erfolgreichen Journalistin, ist also wirklich unglaublich. Trotzdem ist es so, also dass man ihn immer noch ernst nimmt. Und es gibt natürlich auch diese Beispiele der Normalisierung, wenn man sagt, ja, okay, eigentlich ergibt das keinen Sinn, aber vielleicht steckt hinter dem, was Trump macht, eine ganz, ganz große Strategie. Das haben wir am Beispiel der Ukraine und Russland gehabt, ja, als Trump gerade am Anfang seiner Amtszeit sehr aggressiv gegenüber Volodymyr Zelensky, man erinnert sich an dieses furchtbare Treffen im Weißen Haus, aufgetreten ist. Dann kamen die Schlauberger, auch in Schweizer Medien, haben gesagt, ja, der Mann ist ein strategisches Genie, der versucht, Russland aus der Umklammerung durch China rauszukriegen. Give me a freaking break. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Also das Verrückte ist, trotz dieser ganzen Anfeindungen, trotz dieser Normalisierungsversuche, die dann doch wieder nicht hinhauen, wird Trump von vielen Medien weiterhin hofiert.
Ja, und an erster Stelle natürlich vor allem von Fox News. Das ist im Trumps in Haussender, wie man wissen. Wir hören jetzt das Beispiel, und zwar wir hören den Sean Hannity, ganz ein bekannter Journalist von Fox News. Er redet über den Trump seine Rede, die er kürzlich an die Nation gerichtet hat. In dieser Rede hat sich der Trump einmal mehr zum angeblichen Wahlbetrug 2020 geäussert und er hat gesagt, hinter dem Wahlbetrug steche China. Wir haben in der letzten Folge darüber geredet. Wir hören jetzt also den Sean Hannity über die Rede an die Nation von Donald Trump auf Fox News.
We'd be talking about the largest data breach in American history. 220 million Americans voting information in the hands of our top geopolitical foe. The nation needs to take a deep, deep dive examination into who knew what and when and where and why did they keep this information from the American people? Why did they keep it from, you know, why did they keep it out of the presidential daily briefing? Why wasn't anything done to stop it?
Also wir hören hier Sean Hannity, der wohl bekannteste Journalist von Fox News, dem Haussender von Trump, wie er die Argumentation von Trump in dessen Rede an die Nation einfach übernimmt und sagt, dass also China Millionen Wählerinformationen abgegriffen habe. Das Verrückte ist, dass diese Informationen öffentlich sind, also die Wahlregister sind öffentlich, aber Hannity übernimmt total 100% den Alarmismus, den Trump in seiner Rede verbreiten wollte. Auch mit Blick auf das Safe America Gesetz, mit dem Trump ja die Wahlrechte einschränken will. Und dies alles macht Hannity mit Blick auf die Zwischenwahlen. Das ist par excellence unkritisches Verhalten gegenüber Trump. Fox News, ja, von wegen journalistischer Integrität nicht viel zu spüren hier.
Haben viele Journalisten oder generell Medien Angst vor dem Trump? Haben sie Angst, über ihn die Wahrheit zu berichten?
Ja, ich würde das mal differenzieren, Christoph. Also Sie haben vielleicht nicht Angst vor Trump, aber sicherlich haben einige Journalisten Angst vor Trumps Anhängern, die dann mit Morddrohungen und so weiter auf die Journalisten losgehen. Wir haben es ja auch gesehen bei Wahlveranstaltungen von Trump, wo Journalisten, die anwesend waren, von den Anhängern des Präsidenten bedroht wurden. Ja, und natürlich gibt es noch andere Variablen hier, den Arbeitgeber, den Verleger, den Verlag, die vielleicht eine zu kritische Berichterstattung missbilligen würden.
Gibt es auch wirtschaftliche Gründe, wieso Medien vor dem Trump kuschen?
Ja, natürlich. Zum einen wissen wir, dass Trump schnell mit einer Klage zur Hand ist und natürlich so weit klagen kann, dass vielleicht einem mittleren Medienunternehmen dadurch größere Schäden entstehen. Aber was noch viel schlimmer ist, ist, dass große Medienunternehmen ja auch Dinge mit der Regierung besprechen müssen, dass zum Beispiel Übernahmen von anderen Medien gebilligt werden müssen durch die Regierung. Und dann möchte man sich mit Trump nicht verderben. Wir haben jetzt hier so einen Fall im Moment, einen Fall, der sehr viel Wirbel auslöst. Nämlich das Medienunternehmen Paramount möchte die Warner Brothers Discovery übernehmen. Paramount ist im Besitz der Familie Allison und das sind sehr große Unterstützer von Trump und nun wird also diese Familie, wenn das alles klappt, ein weiteres Medienunternehmen übernehmen und stell dir vor, Teil dieser Übernahme wäre CNN, also ein Medienunternehmen, das Trump absolut hasst und wenn natürlich diese Übernahme klappt, dann kann man davon ausgehen, dass CNN vielleicht ein bisschen eingeschnürt wird. Die Allison-Familie hat das schon mal gemacht mit CBS und auch das muss alles gebilligt werden von Trump und deshalb sind viele Verleger und viele Medienunternehmen darauf bedacht, sich mit Trump nicht ganz zu verderben.
Und trotzdem, trotz all dem, was wir jetzt da aufgeführt haben und besprochen haben, gibt es weiterhin Journalistinnen und Journalisten, die sich nicht beirren lassen. Wir haben Caitlin Collins von CNN bereits am Anfang gehört.
Richtig, ja. Und man muss die auch bewundern. Es gibt noch andere Beispiele von sehr tapferen Journalistinnen und sehr guten Journalisten, wie auch die NBC-Moderatorin Kristen Welker, die vor einem Monat Trump im Staat Wisconsin kritisch befragte zu seiner Lüge, die Wahlen 2020 seien nicht korrekt gewesen. Trump ist dann sehr zornig geworden und lief einfach aus dem Interview raus.
Das werden wir hören.
The election was rigged. It was a dirty election.
Mr.
And it's happening again right now in California.
You've never presented evidence.
It's happening right now in California.
rigged.
Right now, it's look at what's
Where's
happening in California.
Where's the evidence to that?
You play right into their hands.
Let's continue.
You're either crooked or you're stupid. Your elections are crooked, and you're crooked, and Meet the Press is crooked.
But Mr. President,
and so is ABC and CBS and CNN.
But Mr. President,
you're one-sided crooked networks. All right, let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good
Mr.
time.
Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin.
Harmonie tönt anders, aber es geht auch so, Martin.
Ja, das kann man wirklich sagen. Ich habe das wirklich bewundert. Ich habe das live im Fernsehen miterlebt. Ich habe Kristin Welker wirklich so total bewundert, wie sie die Nerven nicht verloren hat. Und ich fand das auch sehr gut, dass sie mal wirklich beharrt hat auf diesen Lügen von Trump. Das ist für mich der größte Vorwurf, den man amerikanischen Medien machen muss, ja. Trump lügt und lügt und lügt. Und dann sagt man, ja, er hat Falschheiten verbreitet. Nein, Trump verbreitet, was die Wahl 2020 und viele, viele andere Dinge, auch den Krieg mit dem Iran angeht, keine Falschheiten, er verbreitet Lügen.
Ja, da sieht man, wie wichtig Sprache ist und wie gefährlich Euphemismen sind. Gibt es noch andere Beispiele von Medien, die sich nicht fürchten vor Kritik am Trump?
Ja, Gott sei Dank muss man sagen, dass es doch also noch ein gesundes DNA im Rückgrat der amerikanischen Medien gibt. Also zum Beispiel die New York Times, die im Großen und Ganzen eine sehr, sehr gute Berichterstattung macht, die auch Dinge aufdeckt, obwohl sie mir manchmal auf den Wecker geht, weil sie eben auch in das Lager tendiert, wo man sagt, der Präsident verbreitet Falsehoods, Falschheiten, anstatt zu sagen, dass er lügt. Ja, aber es gibt auch andere, die Kante zeigen. Mehrere TV-Anstalten, Sender wie ABC und NBC haben die Übertragung von Trumps Rede zur angeblichen Wahlmanipulation vorletzte Woche nicht ausgesendet. Sie haben gesagt, das ist parteiisches Zeug, das wollen wir nicht. Und Trump hat daraufhin natürlich wie gehabt reagiert und ihnen mit Lizenzentzug gedroht, ja, was natürlich ein direkter Verstoß gegen den ersten Verfassungszusatz wäre. Es gibt aber auch andere, die einfach Kante zeigen beim Umgang mit MAGA insgesamt. Und mir fiel da auf ein fantastisches Interview, das die Chefredakteurin vom Economist geführt hat mit Elon Musk kürzlich. Also Zanny Minton-Beddoes hat Musk interviewt und hat ihm wirklich so zugesetzt und ein Schulbeispiel gemacht, geliefert, wie man mit einem schwierigen Interviewpartner umgehen soll. Und sie hat ihn also wirklich zur Rede gestellt, zur Rechenschaft gestellt. Und Musk ist dann auch anschließend außer sich gewesen. Und das ist immer ein gutes Zeichen, wenn Elon Musk außer sich ist, weil er von einer Interviewerin wirklich zur Sache befragt wurde und diese Interviewerin nicht losließ. Also Chapeau für die Chefredaktorin des Economist. Ich fand das ein tolles, tolles Interview und kann es nur empfehlen. Man kann es also auch auf YouTube nachgucken, was da passiert ist. Ich fand es toll.
Kommen wir zum Fazit, Martin. Haben viele, wenn auch nicht alle Medien, Angst vor Donald Trump?
Ja, man darf es nicht übertreiben. Es gibt sicherlich einen Angstfaktor in der Berichterstattung, aber im Großen und Ganzen sind die Medien immer noch verlässlich, dass sie also aufdecken, was hier läuft. Vor allen Dingen, wie gesagt, Medien wie die New York Times, aber auch CNN, auch das Wall Street Journal. Ich finde, das Wall Street Journal hat eine fantastische Berichterstattung über die Trump-Präsidentschaft und das Wall Street Journal ist beileibe kein liberales Medium, also eher ein konservatives. Diese Medien hinterfragen dauernd, sie lassen sich nicht einspannen, sie geben auch nicht vor, dass bei Trumps Denken es sich um große Strategien handelt, wie das ja in leider in Europa ab und zu passiert ist, sondern sie sind ehrlich, sie sehen dann auch die Dummheiten in Trumps Verhalten und sie sehen auch den Psycho-Shit, der bei Trump ab und zu zum Vorschein kommt. Aber natürlich insgesamt muss man den Medien attestieren, dass sie in einer schwierigen Situation sind. Es ist immer sehr, sehr schwer, medial umzugehen mit Autokraten, ob das jetzt Putin ist oder Erdogan oder Orban oder Donald Trump.
Martin, danke vielmals, bis dahin. Zum Schluss kommen wir zu unserer Rubrik Q&A. Sie fragen, wir antworten. Wir haben heute eine Frage von Tanja Weng, die sie schon vor einiger Zeit eingereicht hat. Eine Frage aber, die mit Blick auf Zwischenwahlen wieder ziemlich aktuell geworden ist. Tanja Weng verweist darauf, dass du, Martin, mal gesagt hast, dass der Trump die Republikaner im Kongress in Geiselhaft halte. Jetzt möchte Tanja Weng wissen, wieso der Trump überhaupt die Kongressmitglieder in der Hand hat. Kannst du da weiterhelfen, Martin?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und da gibt es eine ganz einfache Antwort drauf. Also wenn jemand nicht pariert, dann wird einfach bei den innerparteilichen Vorwahlen ihm ein Gegenkandidat oder eine Gegenkandidatin vorgeknallt, die dann Trump wirklich sehr hörig ist. Und das ist ja auch mehrmals passiert. Wir haben das ja bei gewissen Senatsauseinandersetzungen gesehen, in Texas zum Beispiel. Trump hat den texanischen Senator John Cornyn als zu moderat erachtet, als jemand, der nicht 100% MAGA ist. Und er hat dann verlangt, dass ein Gegenkandidat bei den innerparteilichen Vorwahlen gegen Cornyn, obwohl der schon seit Jahren und Jahren Texas im Senat vertritt, dass ein Gegenkandidat aufgestellt wird. Dieser Gegenkandidat, das ist ein totaler Rabauke, Ken Paxton, der hat dann auch die innerparteilichen Vorwahlen gewonnen und ist nun der republikanische Senatskandidat in Texas. Und das kann jedem passieren, der sich gegen Donald Trump innerhalb der republikanischen Partei stellt. Trump wird darauf hinwirken, dass ein Gegenkandidat bei den Vorwahlen gegen den unliebsamen Parlamentarier aufgestellt wird. Und das hat bisher immer oder fast immer zum Ende der politischen Karriere dessen geführt, der sich gegen Trump aufgelehnt hat oder der Trump in anderen Fällen missliebig geworden ist.
Gibt es kein Beispiel von Republikanern, die sich der sogenannten Geiselhaft können entziehen?
Mir fällt im Moment niemand ein. Also im Repräsentantenhaus, der Abgeordnete Thomas Massie hat sich gegen Trump gestellt und der wurde dann durch einen Trump-Genehm-Kandidaten bei den Vorwahlen entsorgt. Im Senat sitzen auch einige, die die Geiselhaft verweigern, aber auch nur deshalb diese Geiselhaft verweigern, weil sie allesamt bei den Vorwahlen abgewählt worden sind oder weil sie vom politischen Amt zurücktreten und in Ruhestand gehen. Also Leute wie die Senatoren Bill Cassidy aus Louisiana, Tom Tillis aus North Carolina und jetzt auch John Cornyn aus Texas, deren Karriere durch Trump beendet worden ist und die natürlich jetzt eher freizügig mit ihrer Kritik an Trump nicht hinterm Berg halten. Aber insgesamt ist diese Partei immer noch in Trumps Geiselhaft.
Aber jetzt hätte ich noch eine Nachfrage dazu. Wenn jetzt so extremere Kandidaten auf der republikanischen Seite aufgestellt werden, ist denn das nicht eine Chance für die Demokraten, den Sitz zu erobern?
Ja, das ist in manchen Fällen tatsächlich eine Chance für Demokraten. Man sieht es jetzt in Texas. John Cornyn hätte wohl kaum diesen Senatssitz der Republikaner verloren in Texas. Sein von Trump favorisierter Nachfolger für diese Kandidatur, Ken Paxton, ist ein ganz anderes Blatt. Der liegt nun hinter dem demokratischen Kandidaten James Tallarico zurück bei Umfragen. Und das kann eben passieren, dass die Republikaner und dass Trump sich ein Eigentor schießt bei diesen Kandidatenauswechslungen, weil die von Trump favorisierten Kandidaten, wie du ja auch sagst, Christoph, immer die radikaleren sind, ja.
Danke vielmals für die Beantwortung der Frage von Tanja Weng und meiner Nachfrage. Falls Sie auch eine Frage haben, schreiben Sie uns. Unsere Mailadresse ist podcast@tamedia.ch. Danke vielmals, Martin, und tschüss nach Charlottesville, Virginia.
Danke dir, Christoph, und tschüss nach Zürich.
Das ist eine neue Folge von «Alles klar, Amerika» am USA-Podcast und Tagesanzeiger der Berner und der Basler Zeitung. Sie finden uns auf den entsprechenden Websites und überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke vielmals fürs Interesse, bleiben Sie uns treu. In einer Woche rede ich hier mit der Tina Kempin-Reuter, unserer Schweizer Professorin für Politikwissenschaft in Birmingham, Alabama. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, war Martin Kilian. Für die Produktion verantwortlich ist Jackie Wechsler und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.